Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Die Zahl der Informationsquellen und Besserwisser rund um das Thema Motorrad scheint unermesslich. Deshalb sprechen wir heute über verschiedene Wege der Informationsbeschaffung. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten.
Ja, servus da draußen. Ich grüße euch nochmal zu unserer neuen Folge Gasgeflüster. Mit mir wie immer am Start Jan. Hallo Jan.
Hallo.
Hallo. Hallo. Du hast jetzt das Hallo, hat sich fast angehört wie ein Hallo aus einem anderen aktuell sehr, 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 sehr erfolgreichen Podcast. Kennst du, weißt du nicht, wovon ich spreche?
Nee.
Das Coronavirus-Update im NDR mit Christian Drosten.
Ach ja, okay. Ja, da habe ich jetzt aber auf das Hallo nicht so ganz geachtet, aber tatsächlich ist das ja eine ganz interessante Parallele, denn während wir das letzte Mal oder die letzten Male wieder von Angesicht zu Angesicht zusammensaßen, ist das unter anderem ja auch ein Grund, warum wir jetzt mal wieder hier remote, nur online miteinander sprechen können, denn die Zahlen sind ja leider ein bisschen höher hochgegangen. Aber das soll jetzt nicht das Thema dieser Folge sein.
Genau, wir wollen uns natürlich wieder über die erfreulichen Dinge des Lebens unterhalten, vorrangig Motorräder und unsere Beziehung dazu. Und Beziehung ist, glaube ich, das richtige Stichwort, denn jede Beziehung hat mal einen Anfang. Und während man heutzutage, wenn man einen Partner, Partnerin, gibt's auch dieses Innensternchen, wenn man heute PartnerInnen sucht, dann greift man in der Regel zu Tinder als probates Mittel der Partnersuche und Recherche. Eine Motorradbeziehung fängt ja in der Regel aber auch so ein bisschen mit an, hey, man sieht da irgendwas, man sieht da vielleicht irgendein Modell, man weiß aber nicht genau so richtig, was es ist. Sie sieht einfach nur gut aus und hört sie vielleicht auch gut an. Also
alles eine Show.
Genau. Und da wird man natürlich neugierig und möchte natürlich ein bisschen mehr vielleicht wissen über das Modell. Und also mir ging es zumindest am Anfang so, also jetzt bei den aktuelleren Modellen, wenn ich so zurückblicke an die Anfangsmotorradzeit mit 16, da gab es noch nicht mal Internet. Also Internet gab es schon, aber nicht in der breiten Masse. Genau, und wenn ich jetzt aber heute irgendwie mich in diesem Rahmen weiterbilden und informieren will, habe ich natürlich vielfältigste Möglichkeiten und über die wollen wir halt so ein bisschen quatschen.
Genau, und auch nochmal so ein bisschen aufbauen auf die letzte Folge, da haben wir ja schon das Thema Motorradhändler, die sicherlich auch eine geeignete Informationsquelle für solcherlei Fragen sein können und sind. Schon wieder den Faden verloren im ersten Satz, na super. Also darauf wollen wir auf jeden Fall aufbauen, wer es noch nicht gehört hat, letzte Folge unbedingt mal reinhören, eure Meinung auch nochmal kundtun zum Thema Erfahrungen mit Motorradhändlern. Aber jetzt wollen wir in dieser Folge mal darüber sprechen, wo man sich denn diese Informationen so alternativ noch herholen kann.
Genau, und an der Stelle muss man natürlich noch berücksichtigen oder die Fragen mit aufwerben, um was für Informationen es sich denn grundsätzlich handeln soll. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, am Anfang steht das Rad, beziehungsweise am Anfang steht das Moped natürlich selbst. Und ja, heutzutage ist es ja in der Regel so, dass man neben den klassischen Medien wie Motorradmagazine ja eben verschiedenste Online-Angebote zur Verfügung hat. Und da möchte ich doch direkt gleich mal hier die Frage an dich geben. Deine BMW S1000R, die hast du jetzt so seit 2016, glaube ich, ne?
15, ja.
2015. Genau. Also das ist schon so mittendrin im Internetzeitalter und YouTube und alles drum und dran. Wie bist du denn damals auf den Trichter gekommen, dir die S1000R zu kaufen?
Also ich glaube, da muss man fast eine Spur früher anfangen. Grundsätzlich war es so, dass man ja irgendwann an das Thema Motorradfahren mal herangeführt wird. Und das kann ja ganz unterschiedliche Quellen haben. Die wenigsten stehen ja einfach morgens auf, hatten noch nie Kontakt mit Motorrädern und sagen dann, so alles klar, ich werde jetzt Motorradfahrer. Das war bei mir Vater und aber auch Freundeskreis. Und dort im Freundeskreis waren sehr, sehr viele recht sportlich unterwegs. Und ich wollte dann eigentlich als mein erstes Motorrad auch eine Supersportler haben, War aber damals dann noch der Fall, dass ABS noch nicht ganz gäbe war und dann tatsächlich der Wunsch aber da war, ein Motorrad mit ABS auch zu haben. Und da bin ich den ersten Gang gegangen übers Internet und habe recherchiert, welche Motorräder gibt's denn überhaupt, die sportlich sind und die über ABS verfügen. Und so kam ich damals dann auf meine Suzuki und dann hat sich aber der Markt und ja auch die Technik deutlich weiterentwickelt und das war bei mir halt irgendwie immer noch so dieser sportliche Anreiz, aber gleichsam mit der Erkenntnis, dass ich eben sehr, sehr viel und sehr lange auch gerne Motorrad fahre und das auf so einem Supersportler einfach im Alltag nicht so richtig handhabbar für mich ist. Und ich habe mich dann immer mehr angefreundet mit dem Gedanken, ein Naked Bike zu holen. Und dann kam halt damals für mich diese absolute Bombe. Und ich glaube, ich habe das dann klassisch bei den ersten Messeauftritten gesehen. Man hatte natürlich schon viel gehört, Naked Bike jetzt mit einem Motor aus einer Supersportler wurde natürlich von BMW dann auch marketingseitig maximal befeuert. Und als ich die dann das erste Mal gesehen habe, war es tatsächlich so, um deine Tinder-Analogie weiterzuführen, so Liebe auf den ersten Blick. Also gesehen, vor mir in Natur, noch gar keine Informationen gehabt, die da einfach nur erkannt und dann nahm es alles so seinen Lauf.
Und du warst dann tatsächlich so überzeugt von dem Objekt deiner Begierde, dass du dich gar nicht weiter damit beschäftigt hast und gesagt hast, okay, ich will das Ding unbedingt haben, denn du hast ja gerade eben die Suche mit ABS und irgendwie sportliches Motorrad so ein bisschen angedeutet. Da gibt's ja noch zusätzlich den limitierenden Faktor des verfügbaren Budgets. Also gerade, also bei mir war das halt am Anfang so, da muss ich jetzt wieder zurück in die analoge Zeit springen tatsächlich. Ich habe ja damals Moped-Heftchen des Todes gekauft und konsumiert und Vergleichstests recherchiert und da so die Vorteile gegeneinander abgewogen und wie gesagt, alles halt in Papierform, egal ob das jetzt Motorrad gewesen ist, ob das Mo gewesen ist, ob das Motorrad News gewesen ist, ob das PS gewesen ist. Am Ende des Tages stand ich aber immer vor dem großen Problem, dass ich zwar so meine Präferenzen abgesteckt hatte, aber mir das Ding halt einfach leider nicht leisten konnte und dann quasi den nächsten Schritt gegangen bin und versucht halt irgendwie halt auch die billigste oder billig ist hört sich so negativ an, aber so die günstigste Möglichkeit irgendwie zu finden.
Ja, da war ich ja letztendlich nicht in einer großartigen anderen Position. Für mich war es dann halt einfach so, ich habe es gesehen, war toll und dann kam natürlich auch diese ersten Testberichte. Also ich bin da ähnlich rangegangen wie du, habe mir verschiedene Zeitschriften angeschaut, habe mir dann irgendwelche Videos dazu angeguckt und die war damals aber, als sie auf den Markt kam, einfach schon, wie soll man sagen, absoluter Klassenprimus, so dass es da jetzt von der, wie sagt man, der journalistischen Seite eigentlich keine negativen Stimmungen tatsächlich gab, die das irgendwie in Zweifel gezogen hätten. Und bin dann aber natürlich trotzdem einmal zum Motorradhändler gegangen. Man muss jetzt aber auch mal dazu sagen, und da bin ich glaube ich auch nicht der Einzige, wie oft kauft man sich ein neues Motorrad, wenn man nicht gerade ein Sechser im Lotto gemacht hat oder ständig irgendwie, keine Ahnung, gibt es überhaupt so Jahresmotorräder oder sowas hat, wo man das ständig wechselt. Also für die meisten wird es wahrscheinlich schon so sein, dass das vielleicht mal alle 5-6 Jahre ansteht. Und für die meisten ist es vermutlich auch so, wenn sie nicht gerade Michel heißen, dass die nicht 10-20 verschiedene Motorräder im Jahr fahren. Das heißt, für mich war diese Probefahrt so oder so ein Augenöffner. Gleichzeitig fehlte aber natürlich auch so ein bisschen das Einschätzen. Also wenn du von einer 600er auf einer 1000er steigst, dann wird ja die Motorleistung halt immer brachial sein oder zumindest anders sein und das ganze Fahrverhalten anders sein. Und wenn du dann natürlich noch diese Supersportbremsen und sowas hast, also ich habe mir echt meine Genitalien blau geschlagen, als ich es erstmal an die Bremsen gelangt habe. Das war natürlich sehr, sehr beeindruckend und da war ich hin und weg. Das heißt, ich brauchte in dem Sinne gar nicht so viel Informationen, um mich selbst zu überzeugen. Ich glaube, ich bin dann damals nochmal einen Vergleich tatsächlich gefahren mit der damaligen Suzuki GSX 1000, wie hieß sie denn, S oder sowas? Auch dieses Naked Bike. Mhm. Und bin da aber eigentlich auch nur hingegangen, die war, glaube ich, 500 Euro günstiger Neupreis jetzt, um es einfach mal gemacht zu haben, aber wollte es einfach überhaupt nicht. Und dann hat sich während der Probefahrt der Rückspiegel so ein bisschen gelöst, das ist ja eigentlich nur eine Schraube, aber dann bin ich da natürlich abgestiegen und gesagt, so billig Scheiß, also zahle ich ja 500 Euro lieber mehr, das ist ja gar nichts. Und daher hatte ich auch nur eine Stunde Probefahrt machen dürfen und bei meinem BMW-Händler durfte ich damals irgendwie 3,5 Stunden durch die Gegend fahren. Das war schon auch ganz cool. So dass dann der Entschluss klar war und ich da überhaupt keine Informationen an der Stelle brauchte. Aber das bringt uns ja schon mal zum ersten Punkt, ne? Also wenn du das dann mal Probe fährst, ist für mich halt auch einfach, da fängt so die Informationssuche auch schon an und ist auch ein Qualitätsmerkmal. wie dich der Händler dann dort betreut, wenn du den als Informationsquelle siehst, wie viel Zeit der sich nimmt, weil am Ende des Tages haben wir auch letztes Mal drüber gesprochen, im besten Fall für beide Parteien würdest du es bei dem Kaufen dann auch dort regelmäßig wieder hinbringen, und wenn er bei deinem ersten Kontakt einfach unfreundlich ist, sich nicht die Zeit nimmt, dann spricht wahrscheinlich nicht so viel dafür, dass er das in der späteren Kundenbeziehung unbedingt ändern würde, oder?
Ja, also was da noch tatsächlich dazu kommt, und das hat sich in den letzten Jahren tatsächlich sehr verändert, bevor du überhaupt so in diesen Händlerkontakt kommst, musst du ja erstmal deine Probefahrttermin klar machen, ne? Und das, da gibt's ja verschiedene, wie soll ich sagen, Herausforderungen, gerade wenn du so ein neues Modell möchtest, ne, und hast irgendwo nur einen kleinen Händler bei dir in der Gegend, der vielleicht irgendwie nur einen Vorführer hat, dann ist das Ding natürlich bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag sozusagen ausgebucht, oder das könnte tatsächlich passieren. Und dann musst du natürlich halt auch noch diesen entsprechenden Händler finden. Also wenn du jetzt ein neues Modell kaufst, das du vorher noch nicht hattest, und eine neue Marke, bist du da jetzt ja auch nicht unbedingt zu firmen. Also da steht ja tatsächlich auch erstmal ein gewisser Rechercheaufwand an. Und da ist mir aufgefallen, dass ich halt in den letzten Jahren da doch so einiges tatsächlich bei den Herstellern auf den Homepages getan hat, dass du da jetzt bei vielen verschiedenen tatsächlich eben die Möglichkeit hast, direkt über deren Plattform zentral Probefahrten zu vereinbaren und zu buchen. Also dass du halt irgendwie einträgst, keine Ahnung, komm aus dem und dem Bereich oder bin an dem und dem Produkt interessiert, und da halt einfach den einfachsten Weg gehst und sagst, okay, ich möchte eine Honda, ich gehe zu Honda. Also ich weiß tatsächlich nicht, ob es bei Honda geht. Bei BMW geht's auf jeden Fall. Ich glaube, bei Triumph geht's auch. Habe ich das, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gesehen. Aber bleib mal bei dem Beispiel, du gehst halt einfach zu Honda und sagst, hey, ich möchte gerne da eine Probefahrt machen, und dann kannst du über die Plattform da schon mal den Termin vereinbaren, ohne jetzt irgendwie groß dich mit, keine Ahnung, Google oder klassisch mit den gelben Seiten in deiner Ecke irgendwie auseinandersetzen zu müssen, wer denn tatsächlich da als Honda-Partner zur Verfügung steht, dann anzurufen, dann zu fragen, ist das Modell da, dann, wenn ja, ist das Modell da, den Termin zu vereinbaren.
Mhm. Aber also ja, die Probefahrt ist, glaube ich, einfach wirklich ein Schlüsselerlebnis, das man unbedingt immer machen sollte, bevor man sich zum Kauf eines Motorrads entscheidet. Das gilt ja auch genauso für den Privatbrauch, also bei mir Kauf. Also es muss ja nicht irgendwie immer beim Händler sein, aber auch wenn man irgendwo hinfährt. Da macht das aber halt auf jeden Fall Sinn, wenn man den sich jetzt beim Nachbarn um die Ecke das Motorrad kauft, dass doch vorher vielleicht mal, ist zumindest meine Meinung, bei einem Händler mit sozusagen Top-in-Schuss-Konditionen mal gefahren zu sein, um einfach einen Vergleichswert zu haben. Weil dann kennt man das Motorrad schon mal, hat das in einem Umfeld gefahren, wo man im Normalfall davon ausgehen sollte, dass auch die technische, wie sagt man, eine Qualität gegeben ist, dass alles einwandfrei ist, und kann vielleicht auch einfach besser den Vergleich ziehen dann zu einem Gebrauchtkauf, weil ich weiß noch, das erste Motorrad, das ich Probe gefahren bin, das war dann auch tatsächlich das erste Motorrad, auf dem ich saß nach der Fahrschule, und glücklicherweise habe ich das nicht gekauft, obwohl ich eigentlich schon Feuer und Flamme war, und das ist ja eigentlich grob fahrlässig, weil ich eigentlich ja überhaupt keinen Vergleich hatte, und der Typ hätte mir halt alles erzählen können darüber, über Fahreigenschaften, wenn ich gesagt habe, das legt sich aber schwer in die Kurve, sagt er, ja, es gehört halt so dazu. Deswegen macht es auf jeden Fall Sinn, vorher mal so ein bisschen rumzutesten.
Ja, also diese Testerei, gerade für dieses Beispiel, wie du es jetzt gerade beschrieben hast, ne, mit diesem Führerschein-Neuling oder überhaupt den Motorrad-Neuling, ne, oder vielleicht auch ein Wiedereinsteiger, ne, wenn du jetzt 15 Jahre nicht gefahren hast und der Markt sich einfach extrem entwickelt hat und du vielleicht vorher auch nicht so wirklich versiert gewesen bist, stehst du ja immer vor den gleichen Problemen, und es ist natürlich dann auch nicht ganz so einfach zu sagen, okay, ich gehe jetzt erstmal zu drei Händlern und versuche so testweise mir irgendwie eine Referenzbasis zu erfahren oder irgendwie anzueignen. Da ist tatsächlich auch so in meiner Erinnerung, und das fällt mir jetzt auch immer wieder noch auf, wenn eben danach gefragt wird, passiert mir auch immer mal wieder, dass halt Leute auf mich zukommen, die jetzt eben vielleicht das erste Motorrad kaufen oder wieder ein Motorrad gekauft, und dann ist es ja auch in der Regel ein gebrauchtes, ne, wo du nochmal auf ganz, ganz andere Dinge achten musst als bei einem neuen Motorrad. Da gibt es eigentlich nichts zu beachten, außer, ja, wie fährt's denn, sage ich jetzt mal, dass die dann halt einfach fragen, ja, was soll ich mir denn angucken, ne? Also was ist denn wichtig? Und das lässt sich natürlich auch vor allem für jemanden, der eben ganz, ganz neu ist, irgendwie schlecht umreißen. Du kannst natürlich sagen, ja, du sollst halt irgendwie auf die Bremsscheiben achten, dass keine Riefen drin sind, dass sie halt irgendwie nicht verzogen sind, guck mal nach der Kette und so. Aber du müsstest dem, also man, es braucht ja so einen gewissen Erfahrungsschatz, um das überhaupt einigermaßen einordnen zu können und bewerten zu können. Und da wäre an der Stelle auf jeden Fall gerade für die, also besonders für Einsteiger, von meiner Seite der Tipp, wenn es irgendwie geht und ihr macht eine Probefahrt mit dem Rauchmoped, nehmt euch auf jeden Fall jemanden mit, der sich damit auskennt. Denn man hat ja, so wie du es vorhin beschrieben hast, gar nicht mal immer die Möglichkeit, quasi das gleiche Modell, was man sich jetzt gerade ausgeguckt hat, irgendwo bei einem Händler verfügbar zu haben und dann quasi die Händlervariante auch in Gebrauch Probe zu fahren, um dann irgendwo hinzufahren und dann wieder Privatprobe zu fahren. Das ist ja doch recht schwierig.
Absolut richtig. Aber machen wir vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Du hattest mich ja ursprünglich mit der Information Suche gefragt und bei mir war das ja jetzt sehr, sehr klar. Aber wie würdest du denn rangehen, wenn du jetzt nicht dein Traummotorrad schon kennst, ja, sondern offen bist und sagst einfach, es soll der und der Bereich vielleicht sein? Wo würdest du anfangen zu suchen nach deinem potenziellen Traum? Oder auch wenn man jetzt vielleicht nicht ganz so markentreu irgendwo ist oder sonst was und offen für alles ist, wie könnte das überhaupt anfangen, sich hier ja auf diesen Informationsweg zu begeben?
Also grundsätzlich, da bin ich vermutlich schon zu alt, um nur den digitalen Weg zu gehen. Grundsätzlich ist natürlich immer eine Anlaufstelle, vor allen Dingen, wenn es halt um Nutzerfeedback und Nutzereindrücke geht, das Internet, ne? Dass du sagst, okay, ich schaue mir erst, also in der Regel weiß ich ja ungefähr, was für Modelle ich möchte. Also ist es jetzt was Supersportliches? Wie ist mein Budget? Wie sieht der Rahmen aus, in dem ich mich da bewege? Und dann gehst du halt, klapperst du, ich sag mal, die heutzutage gängigen und klassischen Portale ab, ne? Also wenn du so ein bisschen, ich sag jetzt mal, Pseudo-Journalismus willst, dann schaust du bei 1000 PS vorbei und ja, also das muss man halt schon sagen, dass die Sachen, die dort gemacht werden, sehr, sehr oberflächlich sind und einfach nicht in der Tiefe und der Qualität, sag ich jetzt mal, von einem Vergleichstest einem der arrivierten Magazine zu vergleichen sind. Also allein die technische Infrastruktur, die da halt gegeben ist, unterscheidet sich da so ein bisschen. Das soll jetzt gar nicht, soll die Sache jetzt gar nicht entwerten. Ich habe ja gesagt, ich würde mir das dort ja auch anschauen. Aber das wäre jetzt nicht mein valider und verifizierender letzter Eindruck, ne?
Sondern einfach, wobei du doch auch jemand bist, der sehr tief ins Detail eben immer reingeht, weil der ja auch die entsprechende Expertise und Erfahrung mitbringt. Meinst du denn, jemand, der jetzt sich überlegt, ein neues Motorrad zu kaufen oder auch ein gebrauchtes Motorrad zu kaufen, der wäre dort falsch aufgehoben und das würde als Rechercheleistung nicht reichen?
Nee, das will ich damit gar nicht sagen. Aber wenn's, also das wollte ich jetzt wirklich, darauf wollte ich jetzt noch näher eingehen, weil die Prämisse war ja, oder quasi die Aufgabenstellung, wie du sie jetzt genannt hast, ich bin irgendwie in einem Bereich unterwegs und möchte das für mich passende Produkt finden, ne? Also das für mich passende Motorrad. Bleib mal bei den Tausender Supersportlern oder bei den Supersportlern, ne? Kaufe ich mir jetzt eine Doppel-R, ist jetzt natürlich extrem hoch angesetzt, wir machen mal einen Schritt zurück, kaufe ich mir eine CB650R, kaufe ich mir eine Kawasaki Z650, kaufe ich mir eine Yamaha MT-07, ne? So als Basis, sage ich mal. Und da brauche ich ja für die verschiedenen oder über die verschiedenen Modelle so gewisse Informationen und so die Basics, ne? Kriege ich vielleicht auch da oder kriege ich sicher auch über eine Einzelvorstellung auf 1000 PS oder eben auf YouTube bei irgendeinem Motovlogger oder einer Plattform, die halt quasi ein ähnliches Format anbietet. So, da habe ich quasi so meinen ersten Eindruck, ne? Dann habe ich natürlich die Möglichkeit, wenn es jetzt kein wirklich brandneues Modell ist und ich bin noch im Saisonbeginn, die verschiedenen Foren irgendwie mir mal genauer anzugucken. Das, wenn du wirklich tief einsteigen willst, machst du das, ne? Und wenn es jetzt aber tatsächlich unterm Strich drum geht, welches der Modelle ist denn das am besten für mich geeignete? Da ist es natürlich schon nicht verkehrt, wenn du eben die klassischen Medien bemühst, die, also wie zum Beispiel Motorrad oder PS, ne?
Aber die hängen doch mit 1000 PS zusammen, oder nicht?
Ja, 1000 PS ist ein Bestandteil der Motorpresse, des Motorpresse-Universums. Die hängen jetzt nicht unbedingt zusammen. Also die haben quasi den gleichen Gesamtgeschäftsführer, will ich jetzt mal sagen. Aber nichtsdestotrotz sind die Redaktionen losgelöst voneinander, absolut.
Okay.
Mhm. Genau, und ich glaube, das die klassischen Medien oder die klassischen Magazine, ich sage jetzt auch noch Motorrad-News dazu und Mo eben, die da in diesem Bereich unterwegs sind, die haben da jetzt ja auch gar nicht unbedingt so ein großes Interesse dran, sich diese Online-Plattform in dem Maße zu verschreiben, wie es eben 1000 PS tut, weil sie sich ja damit die eigene Lebensgrundlage entziehen. Genau, auf jeden Fall haben die natürlich einfach auch aufgrund der Ressourcen und Infrastruktur, die zur Verfügung haben, eher die Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen mal einen richtigen Vergleichstest. Ne? Also nicht nur, was weiß ich, Aprilia Tuono gegen Ducati Street Fighter, sondern quasi die gesamte Palette und die Sache dann eben auch anzugehen mit Zahlen, Daten, Fakten, also mit so einem Abgleich, mit dem Punktesystem, in dem du dann vielleicht auch als Kunde rauslesen kannst, okay, wie wichtig ist mir denn in der Gesamtwertung das Thema Sozius-Tauglichkeit oder Sozia-Tauglichkeit, ne? Reise ich mit Frau? Wie wichtig ist quasi der Komfort vom Fahrwerk und solche Sachen, die da halt quasi mit eingehen, wo man da schon relativ für die Vorentscheidung so eine solide Basis für den nächsten Schritt hat.
Mhm. Also ich sehe das grundsätzlich genauso wie du, klassische Zeitschriften für mich dann dort beste Referenz überhaupt, auch also wenn ich dort geschaut habe, habe ich nie, oder wenn ich überhaupt sowas recherchiert habe, habe ich persönlich selten mir so YouTube-Videos oder ähnliches angeschaut, weil die mir dann doch meistens so, keine Ahnung, zu viel abschweifend waren oder nicht genau das behandelt haben, was ich sehen oder lesen wollte. Und in diesen Zeitschriften finde ich halt immer super charmant. Du hast am Ende dann ja meistens, gerade bei diesen Vergleichstesten, eine Tabelle, wo du einfach nochmal alles in der Übersicht hast. Du kannst wirklich genau sehen, was haben wir für technische Details, was ist hier verbaut und natürlich auch den Preis als wichtige Rolle. Und kannst diese Seite immer vor dir aufgeschlagen liegen haben und dann darauf basierend dann natürlich weiter irgendwie im Internet recherchieren. Kannst irgendwie immer nochmal was nachlesen. Das finde ich bei diesen YouTube-Videos dann immer ja ein bisschen anstrengend, wenn du nochmal das eine Detail willst. Also entweder schreibst du die ganze Zeit mit, aber wer macht denn das? Ja? Oder du hast es halt nicht und musst dann irgendwie nochmal von vorne gucken. Deswegen finde ich, wenn es um einen Kauf eines Motorrads geht, auch weiterhin diese Literaturrecherche, würde man es ja fast nennen, immer noch am sinnvollsten. Gleichzeitig ist das natürlich aber dann auch die Schwäche, wenn es dann um andere Themen geht, um jetzt mal dieses Gebiet Kauf eines Motorrads zu verlassen. Meines Erachtens wird es dann nämlich problematisch, wenn du dann weitere Details zu deinem Motorrad haben willst, weil dann geht es schon immer sehr, sehr ins Detail und das bilden nach meiner Auffassung die wenigsten Zeitschriften so detailliert ab, wie das vielleicht viele Leute noch haben wollen, oder?
Ja, absolut. Also ich glaube, das können, also da kann man quasi aber alle diese, wie nenne ich das jetzt, irgendwie Einstiegsmedien ins Thema, ne? Die können das natürlich alle nicht und das wollen die auch nicht in dem Umfang und dem Maße, ne? Also an der Stelle muss ich tatsächlich nochmal das Beispiel der Langzeittester quasi rausgreifen, die ist ja, ich glaube, in fast allen Redaktionen irgendwie gibt, ne, wo eben das neueste Topmodell von jedem Hersteller irgendwie da im Fuhrpark steht und über ein ganzes Jahr oder eine gewisse Kilometerleistung in Anführungsstrichen gefahren wird, ne? Mhm. Aber das und dann halt auch detailliert das wieder aufgearbeitet. Aber das ist natürlich nichts im Vergleich zur Schwarmintelligenz, auf die man ja zugreifen kann, wenn man eben ins Netz hinein lauscht und hört und schaut.
Ja, und was ich immer, und das finde ich ist auch im Netz ein Problem, schwierig finde, ist halt so diese Beschreibung tatsächlich der Fahrdynamik. Da steht dann zwar immer so ganz nett geschrieben, aber das finde ich dann doch mit Bild und Ton und im besten Fall dann aber auch von Angesicht zu Angesicht irgendwie immer greifbarer. Also wenn ich mich mit jemandem unterhalte, bevorzugt dann irgendwie im Freundeskreis oder halt irgendwie Bekannten, wo ich auch deren Fahrstil so ein bisschen einschätzen kann, finde ich das immer sehr, sehr bereichernd, weil die natürlich auch mich dann so ein bisschen kennen und wissen, worauf lege ich als Fahrer vielleicht Wert und das deutlich besser beschreiben können. Weil wenn ich jetzt einfach nur von einem Redakteur da was niedergeschrieben sehe und der schreibt da, also geht super einfach in die Kurven rein, dann ist es ja auch mal eine höchst subjektive Sache. Also nicht, dass ich denen das jetzt vorwerfe, dass die das nicht selbst wissen. Ich glaube, das ist den allen irgendwie bewusst. Aber da, finde ich, kommt halt irgendwie so Geschriebenes immer sehr, sehr schnell an sein Limit.
Ja, jein. Also ich muss sagen, ich sehe das ein bisschen differenzierter und
ist ja selbst auch Schreiber.
Genau. Und was ich dem entgegensetzen muss, auf in Bezug auf das geschriebene Wort, ne? Wenn jemand sagt, also wenn jemand Redakteur, egal ob online oder offline, oder vielleicht auch in Videoform, ne? Also wenn du jetzt irgendwie einen Vlog hast oder eben was weiß ich, ein Video auf 1000 PS oder auf Gaskrank oder wo auch immer du gerade unterwegs bist, ne? Und da beschreibt jemand das, was was das Motorrad macht und wie sie es anfühlt. Dann hast du vielleicht noch die optische Komponente dazu, du hast vielleicht ein Bild oder wie gesagt einen Videoausschnitt, bis vielleicht hast du sogar so eine Point-of-View-Kamera. Nichtsdestotrotz verzerrt das ja immer so ein bisschen die reale Situation. Was aber einen großen Unterschied für mich macht, ist einfach die Expertise dessen, der das macht. Ne? Wenn du einen erfahrenen, ich sage jetzt einfach mal Tester, wie gesagt, egal wo das herkommt oder wo, was der macht, wie welches Medium er spielt. Wenn du einen erfahrenen Tester hast, ne, dann hat er eben eine sehr, sehr breite Basis an Eindrücken von unterschiedlichen Motorrädern, auf die er zurückgreifen kann. Auch wenn die vielleicht nicht hundertprozentig frisch sind. Ne? Du kannst dich nicht immer an das erinnern, was vor 3 Jahren irgendwie mal ein Motorrad gemacht hat. Ne? Gerade wenn es jetzt irgendwie um sich Einlenkverhalten oder irgendwas geht. Ne? Aber der hat eine sehr, sehr gute Basis. Und wenn ich jetzt aber im Gegenzug dazu, ne, ich sag mal, die breite Masse der Motorradfahrer nehme, die halt wenig bis gar keine anderen Eindrücke haben als die des eigenen Motorrads und vielleicht mal den Eindruck von alter und neuer Reifen, wo sich das eigene Motorrad ja einfach schon anfühlt, als wäre es ein komplett neues, weil sich das Fahrverhalten einfach komplett ändert, dann ist es natürlich, ist das für mich eine weniger aussagekräftige Information, eine aussagekräftigere Basis, wenn der oder die sagt, das bremst so und so gut oder er ist voll und ganz von dem und dem Produkt überzeugt, weil halt einfach die Vergleichsbasis fehlt, ne? Weil der Vergleich
ja, wobei ich auf der anderen Seite so ein bisschen auch dann schwierig finde, die dann irgendwie ständig neue Motorräder auf professioneller Ebene fahren und testen. Wenn du Vergleichsberichte liest oder wenn du überhaupt auch Erfahrungsberichte siehst, hörst, wie auch immer, hat man ja so das Gefühl, dass jedes Jahr die Motorräder neu erfunden werden. Also ein Superlativ jagt den nächsten. Und ich glaube, für 0815 Fahrer, nenne ich es jetzt mal, ist das gar nicht mehr so richtig greifbar und spürbar. Und deswegen finde ich jetzt dann halt, da bewegen wir uns auf so einem hohen Niveau, dass das vielleicht für den Alltagsfahrer überhaupt nicht mehr so richtig greifbar ist. Also was bedeutet das denn jetzt, wenn man jetzt über Kurven-ABS reden, das Aufstellmoment sich nur so und so verändert? Das ist doch für den, also in diese Situation sind die meisten wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie gekommen, dass sie das dann wirklich so brauchten und sind einfach nur glücklich, dass es das dann irgendwie gibt. Und wie fein dosierbar das ist, das macht dann für den 0815-Fahrer dann am Ende des Tages überhaupt keinen Unterschied mehr.
Ja, nicht im realen Fahrbetrieb, das ist richtig. Aber bei der Entscheidungsfindung oder bei der Kaufentscheidung dann doch sehr, ne? Also du willst ja im Rahmen deiner Mittel immer das maximal Mögliche. Und wenn du jetzt halt, sagen wir mal, 10.000 Euro zur Verfügung hast und willst dir ein Motorrad kaufen, dann hast du da die Möglichkeit, zwar was Gebrauchtes zu kaufen, irgendwie aus dem Super Naked oder Supersportlerbereich. Oder du hast eben die Möglichkeit, da in diesem, ich sag jetzt mal, benutze das Wort wieder, was du gar nicht magst, Mittelklasse-Segment zu schauen. Und genau, und dann hast du aber da eben nicht die Eindrücke und die Möglichkeit, das irgendwie zu differenzieren. Und da bist du dann quasi angewiesen auf die Meinung des Fachmanns und davon lässt du dich ja auch prägen und beeinflussen, ne? Also wenn dann halt unterm Strich in dem Segment rauskommt, die Honda CB650R hat das beste Paket aus Bremsen und Motor und Sitzposition und ist halt der, Kawasaki Z650 da überlegen, dann hat das schon einen Einfluss auf deine Kaufentscheidung. Vor allem, wenn es eben in einem ähnlichen Preissegment sich bewegt.
Stimmt schon. Egal, verlassen wir dieses Thema. Was ich noch wichtig finde, worüber noch wir überhaupt nicht gesprochen haben, eine überhaupt gar nicht zu vernachlässigende Informationsquelle, wenn es darum geht, sich ein neues Motorrad zuzulegen, sind Messen, finde ich wichtig. Ich habe es schon einmal ganz kurz angesprochen, dass ich dort mein Motorrad gesehen habe. Aber für mich eigentlich der absolute Hotspot, wenn es dann darum geht, sich Informationen rund um das potenziell zukünftige Motorrad zu sammeln. Denn du hast den Vorteil, du kannst die meisten, wenn wir von neuen Motorrädern sprechen, Objekte direkt schon hautnah erleben. Du kannst dich auf viele schon mal draufsetzen, hast den direkten Vergleich, also gut, manchmal sind es 50 bis 100 Meter Fußweg dazwischen, zwischen zwei Modellen, was allein die Sitzposition irgendwie angeht. Du kannst ja natürlich auch dort die technischen Details und so weiter anhören. Und was ich immer ganz schön finde, am Stand selbst wird dir natürlich der Mitarbeiter immer nur sagen, wie toll das Motorrad ist und warum das viel, viel besser ist als alles andere. Aber es gibt ja super viel Zubehörleute, die dann dort sind und auch ausstellen und die einfach mega das Wissen haben. Und wenn wir jetzt jemanden haben, der sich spezialisiert hat auf Fahrwerke oder so, dann kann der dir sicherlich auch schon sehr, sehr viel über die Schwächen von verschiedenen Modellen sagen. Und die meisten sind dann ja doch sehr offen und da kommt dann ja doch so ein bisschen das das Positive der Motorradbranche und das Untereinander zum Hervorschein, dass man da ganz schnell auch ins Gespräch kommen kann und dort auch Sachen raushören kann, ohne jetzt mega vernetzt zu sein, die du vielleicht bei deinem Händler so vor einer Probefahrt niemals hören würdest.
Ja, absolut. Also da wächst oder da nähert sich quasi der Bereich der Profis, sage ich jetzt mal, aus redaktioneller oder Tester-Sicht, ne, dem Normalo an, weil du halt, so wie du es gerade beschrieben hast, da tatsächlich mal die Möglichkeit hast, überall drauf rumzurutschen, alles anzufassen, mal drauf rumzuhüpfen, ne? Und
der absolute Traum eines jeden Messeausstellers, also jeder, der schon mal an einem Messestand gearbeitet hat, der freut sich über genau die Kunden, die überall erstmal hingehen und am besten gerade noch mit der Currywurst in der einen Hand,
Bier in der anderen.
Ja, und dem Fett auf der anderen Hand dann erstmal schön die Armaturen alle anfassen und sagen, also früher gab es die Farbe auch in matt und das dann unterstreichen mit so einem langgezogenen Fingerabdruck einmal über den kompletten Tank. Da freut sich spätestens der oder die Praktikantin, die dann da wieder mit dem Putztuch langlaufen muss.
Ja, absolut. Aber dafür ist es ja tatsächlich da, das muss man an der Stelle auch dazu sagen. Man tut sich ja den Spaß mit Freude und gern an, weil da werden ja tatsächlich also auch
ich hatte auch nie Probleme, die Praktikanten den Schritt umzulegen. Ich konnte immer sehr schnell von Mitaussteller zu Kunde oder zu potenziellen Kunden wechseln und hatte dann auch direkt das gleiche Anspruchsdenken. Am besten noch fragen, ob es irgendwo kostenlos Kugelschreiber oder Kappen oder sowas gibt.
Ja, Feuerzeuge, Aufkleber, alles. Was, ja, Gummibärchen, was es nicht gibt. Habt ihr Freibier? Ja, ich nehme auch einen Kaffee, wenn es kein Freibier gibt. Ja, ja.
Oh Gott, okay. Zurück zum Thema.
Genau, also dafür ist das ja aber auch tatsächlich da und eben auch für den Austausch, was natürlich auch sehr, sehr nett ist an der Gesamtsituation. Die Leute, also das Standpersonal ist natürlich genau für die Situation auch dort und du kannst sie mal abgesehen von der Möglichkeit, wie gesagt, alles mal Probe zu sitzen und irgendwie mal anzutatschen, drauf rumzuhüpfen oder rumzurutschen oder was auch immer, kannst du eben halt auch dich eins zu eins mit den Leuten und also dem Standpersonal und den Vertretern der Händler da so ein bisschen austauschen und hast da einfach doch nochmal eine andere Möglichkeit, an Informationen zu kommen, als das vielleicht bei deinem Händler vor Ort der Fall ist, weil der ja doch auf eine gewisse Art und Weise vielleicht noch irgendwie was anderes zu tun hat, also je nachdem, wenn es ein kleiner Händler ist oder dir das Moped halt unbedingt verkaufen will. Und so kannst du halt neben den eigenen Eindrücken auch viele verschiedene Eindrücke drumherum sammeln. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Geschichte, die ich muss es an der Stelle sagen, jetzt glaube ich über diesen Winter vermutlich sogar ein bisschen vermissen werde. Bin mal gespannt, wie viel davon tatsächlich dieses Jahr stattfinden kann und wird.
Ja, mega. Also ich finde es auch super belastend, diese Vorstellung. Viele wollen sich ja jetzt ins Digitale retten und so ein bisschen da Programm bieten. Das ist irgendwie auch alles nett und schön, aber ich werde mir zumindest keinen Livestream von einer Neuvorstellung anschauen. Das habe ich aber davor auch nicht. Werde aber definitiv vermissen, dass so wirklich auch in Augenschein zu nehmen und auch wenn ich mit meinem Motorrad sehr, sehr glücklich bin, fand ich es immer geil, im Rahmen von solchen Messen sich dann wieder überall mal draufzusetzen und das anzuschauen. Das ist schon sehr schade, dass das jetzt fehlen wird. Ja, gibt da auch eigentlich wenig Alternativen, muss man ehrlich sagen.
Ja, genau. Also, aber du hast gerade dieses Digitale und die Alternativen und so schon angesprochen und wir haben jetzt hier quasi die ganze Zeit über dieses Thema, ja, neues Modell und Neukauf und so und hin und her gesprochen, aber es geht ja quasi eigentlich nach dem Kauf und darüber hinaus ja grundsätzlich für jeden Motorradfahrer weiter, ne? Also du hast ja.
Genau, und dann wird's ja erst richtig spannend, ja.
Genau. Also du hast ja, irgendwann legst du halt los, fährst mit dem Moped, egal ob neu oder gebraucht, und irgendwann kommst du halt mal an den Punkt, wo du denkst, keine Ahnung, da ist irgendwie was nicht ganz astrein, ne? Da klappert irgendwas oder da sifft irgendwas oder vielleicht willst du auch einfach nur was optimieren, verbessern, verändern. Und da geht ja quasi der Rechercheaufwand oder quasi das Interesse weiter. Hast du da in dem Bereich irgendwas an deiner S1000R gemacht und wie bist du da bei der Entscheidungsfindung vorgegangen?
Also erstmal habe ich wieder einen Preis gezahlt, das war ja klar. Ich habe anfangs nichts gemacht, weil ich kein Geld hatte, dann habe ich mich damit geschmissen mit einem kapitalen Schaden am Motor, wo Öl ausgelaufen ist. Und das hätte ganz einfach verhindert werden können durch Schutzmaterialien. Da habe ich mich dann im Anschluss natürlich so ein bisschen belesen, was das irgendwie so angeht, was kann man da machen. Und das ist schon wieder so ein Punkt, da wird es dann auch, finde ich, wieder ganz, ganz schnell schwierig, weil du hast es vorhin schon mal angesprochen, Thema Foren. Übrigens hier nochmal kurze Anmerkung beim Motorradkauf, schwieriger Bereich, weil wenn du dort fragst, soll ich mir das Motorrad kaufen, in den meisten Fällen sind ja Leute in den Foren unterwegs, die das Motorrad alle haben. Davon werden dann viele sagen, klar, es ist das beste Motorrad, weil sie darauf schwören, oder du hast das ganz andere Extrem, die sagen, nee, ich hatte damit immer Probleme, bin jetzt umgestiegen auf eine andere Marke. Und das ist meistens sehr emotional und wenig sachbasiert. Aber in so einem Falle auch, ja, dann schaust du so, was denn da machen kannst. Und dann schreiben welche, ja, hier so Motorschutzdinger, die du direkt auf den Motor schraubst, bloß nicht machen, weil die geben ja den ganzen Schlag an den Motor weiter. Sie haben Sturzpads, die sie direkt an den Rahmen schrauben. Und dann schreiben aber dort wieder Leute drunter, nee, also bloß nicht, weil wenn der Motor so einen kleinen Schlag kriegt, ist ja okay. Aber wenn du auf den Rahmen Schlag kriegst und da ist irgendwas drin, das kannst du nicht reparieren, Rahmen kaputt, Totalschaden ist hinüber. Und da sitzt du dann so und denkst einfach nur so, fuck, ich will eigentlich nur, dass nicht nochmal Öl rausläufst und weißt auch nicht, was du machen sollst. Also da war ich zum Beispiel tatsächlich so ein bisschen überfordert. Gleichzeitig ist das jetzt natürlich so ein Thema, das gibt es in den seltensten Fällen als Test und da fehlen dann irgendwie auch so Empfehlungen, wenn du in irgendwelche Zeitschriften schaust. Also ich bin dann am Ende des Tages zum Händler gelaufen und habe gesagt, hier, was hältst du davon, was hältst du davon? Ja, ist beides gut. Und dann habe ich am Ende...
Ja, da weißt du, woran du bist, ne?
Ja, da habe ich am Ende die kostengünstigere und attraktivere, also hübschere, ästhetischere Lösung gewählt.
Okay, okay. Also du bist tatsächlich, und darauf wollte ich jetzt nämlich hinaus, auch als, ich sag mal, dann arrivierter Nutzer mit deinem Motorrad den Weg ins Forum gegangen, was jetzt heutzutage auch so ein bisschen von Facebook-Gruppen in dem Bereich abgelöst wird. Die gibt's ja auch relativ spezialisiert oder typbasiert, ne, was ich, keine Ahnung, Kawasaki ZX-Fans oder was es auch immer da an verschiedene Möglichkeiten gibt. Und hast tatsächlich eben auch diese, wie soll ich sagen, eher verwirrende Erfahrung gemacht. Wobei man natürlich, also das ist zumindest so mein Eindruck gewesen. Ich muss gestehen, ich bin schon sehr, sehr lange nicht mehr in Foren unterwegs, obwohl das damals mein Einstieg gewesen ist. Ich habe es gerade eben schon ein bisschen so angedeutet. Damals Ninja ZX Forum, das war quasi mein Einstieg ins Motorradforen, in die Welt der Motorradforen. Und da hatte ich aber immer so ein bisschen den Eindruck, dass du ja dann schon so, wie soll ich sagen, Mehrheitstendenzen rauslesen kannst, ne?
Wie meinst du?
Naja, du hast ja, wenn du da dieses eine Frage in diesem gewissen Umfeld stellst, ne, du hast ja dann irgendwie Tausende oder was weiß ich, 250.000 oder vielleicht auch 10.000 Mitglieder und Leser und viele von denen geben ja dann zu der Frage oder zum Thema auch ihren mehr oder minder versierten Senf ab. Und da gibt's dann schon Tendenzen, wo der sagt, ja, okay, die einen sagen, ja, diese Sturzpads für den Rahmen brandgefährlich, ne? Wenn sich irgendwo einhängt, dann reißt du dir halt oder kriegst einen Schlag oder reißt du vielleicht sogar ein Stück vom Rahmen ab. Und die anderen sagen, ja, nehmen auf jeden Fall diese Rahmenschoner, weil das einfach die bessere Alternative zu dem Motordeckel ist. Aber du hast ja dann mehr oder minder wie so eine Mehrheitsverteilung, ne? Du siehst ja dann, okay, ja, keine Ahnung, jetzt habe ich in diesem Thread, keine Ahnung, 25 Antworten bekommen, 18 davon sagen, ja, nimm lieber die von Motor und 7 davon sagen, nee, die von Rahmen sind geiler. Da hast du ja zumindest so eine Tendenz, in welche Richtung das gehen könnte.
Ja, also grundsätzlich finde ich solche Foren auch immer sehr, sehr spannend und es gab auch Situationen, in denen fand ich sie sehr hilfreich und war es nach einem Sturz einfach nur mal die Einschätzung des Schadens, ja, also das fand ich wirklich spannend. Ich hatte dann damals, weil ich total panisch war, nur so im Studium so, fuck, wie soll ich das jemals bezahlen und was kommt da wohl auf mich zu, Bilder des Sturzes auch dort reingestellt und hab mal gesagt so, okay, was schätzt du denn, was da so auf mich zukommt? Und die Antworten lagen sehr, sehr nah an dem späteren Preis. Also das fand ich auch sehr, sehr cool. auch mit anderen Themen findest du ja immer auch irgendwie was Hilfreiches. Aber ich finde schon, viele Foren, ich weiß nicht, ob du den Eindruck teilst, tendieren aber auch schon dazu, dass du dann immer wieder so Leute dabei hast, die es dann irgendwie schaffen, nehmen wir jetzt mal dieses Beispiel mit dem Motorschutz, das Thema irgendwie so zu deichseln, dass es am Ende darum geht, dass sie ja am allerschnellsten und am allergeilsten Motorrad fahren und die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Und das finde ich dann immer so ein bisschen anstrengend. Und auf der anderen Seite, glaube ich, darf man sich auch nicht blenden lassen, wenn es denn um irgendwie Schäden geht, dass man dann da Rückschlüsse zulässt auf die Grundgesamtheit. Also nur wenn da jetzt 20 Seiten gepostet sind über ein Teilchen, das sich gelöst hat, heißt es ja noch nicht, dass es deswegen bei jedem Motorrad so der Fall sein sollte. Es ist natürlich ärgerlich und es ist offensichtlich ein größeres Ding. Aber am Ende des Tages ist es doch immer noch eine sehr kleine Summe an Leuten, die da sind. Und man muss sich natürlich auch mal fragen, wer meldet sich dort zu Wort? Und das sind in den seltensten Fällen all die, bei denen es kein Problem gibt, weil da würde ich ja nicht reinschreiben, sagen, ey, das kleine Teilchen hier an meinem Lenker, das hält übrigens, wollte ich nur mal geschrieben haben, sondern es sind dann ja doch zumeist die Leute, die gerade ein Problem damit haben, sich darüber aufregen und dann hauen natürlich gerne auch noch andere da mit rein zu dem Thema.
Ja, absolut. Also grundsätzlich, du hast es ja vorhin auch schon mal mit einfließen lassen, sind Foren in der Regel, weil sie halt irgendwie Markenmodell oder typspezifisch sind, ja auf eine gewisse Art und Weise biased, ne? Und da ist es natürlich schwierig, wenn es jetzt, sag mal, um allgemeine Diskussionen geht, da einen entsprechenden, eine valide oder mehr oder minder objektive, neutrale Antwort zu bekommen. Bei solchen Fällen, wie wir sie jetzt geschildert haben, finde ich aber schon, dass du da zumindest so wiederum auch so einen Eindruck bekommst, ne? Also erstmal vorweg, wir hatten ja letzte Woche die Geschichte mit deinen Bremsscheiben. Da hast du ja, glaube ich, auch im Forum geschaut, ne?
Ja, genau.
Also du bist tatsächlich auch noch in einem BMW-Forum aktiv oder bist du einfach nur zufällig drauf gekommen?
Nee, also ich kenne das Forum, weil ich da ja, damals habe ich ja eben erzählt, auch schon mal was reingestellt hatte, aber ich bin so dieser Mitleser, das heißt, ich schreibe da eigentlich selten was rein, ich habe dann da auch so ein bisschen geschaut, ja, und dann ist nämlich aufgefallen, dass also diese leicht verzerrten Bremsscheiben vorne bei vielen Leuten irgendwie mal aufgetreten ist und was dann aber immer interessant ist, wenn du dann zum Händler gehst, ich glaube, da herrscht eine große Aversion gegenüber solchen Foren. Wahrscheinlich können das aber auch viele Händler einfach nicht mehr hören. Das muss man irgendwie auch verstehen, wenn jemand kommt, ja, ich habe aber im Forum gelesen, das. Dann denkt er sich auch so, ja, Alter, dann red doch mit denen weiter.
Genau, lass es doch von denen reparieren, ne? Wenn die sich so gut auskennen.
Kein Bock, Mann. Aber ja, da habe ich geschaut und da haben das halt doch viele bestätigt, dass es so ein Problem zu sein scheint oder dass es einfach eine Abnutzungserscheinung ist. Ich meine, nach 22.000, 23.000 Kilometern, ja, muss sowas nicht passieren, aber es ist jetzt irgendwie auch okay, finde ich zumindest. Oder kann halt irgendwie passieren. Ist natürlich schön, wenn es andere Hersteller gibt, die das irgendwie besser hinbekommen. Aber dann war das natürlich so, und das ärgert mich dann irgendwie mal so, wenn du zu einem Händler gehst, dass die das sofort abtun und sagen, nee, das ist denen überhaupt nicht bekannt, das kann überhaupt nicht sein, weil das untergräbt so ein bisschen deren Glaubwürdigkeit, wenn es dann um so technische Fragen geht.
Ja, absolut. Und worauf ich jetzt aber eigentlich hinaus wollte oder weshalb ich dich das gefragt habe, ist ja der Punkt der wie soll ich sagen, Prägung, ne? Und ist das realistisch oder ist das wahrscheinlich, was da kommuniziert oder eher nicht, ne? Weil du ja vorhin mal gesagt hast, da werden sich ja die und die sowieso nicht zu Wort, bei denen das keine Problem, bei denen kein Problem auftritt, aber du kriegst ja trotzdem schon, wenn du jetzt halt da quasi die Datenbanksuche bei so einem Forum bemühst, ne, und halt irgendwie, keine Ahnung, in fünf verschiedenen BMW-Foren unterwegs bist und von verzogenen Bremsscheiben sprichst, in Anführungsstrichen, und dann 100 Ergebnisse bekommst, oder also nennen wir irgendeine Zahl, 100, ne, dann ist das ja schon irgendwie ein Indiz dafür, dass da irgendwie was sein könnte. Und dann muss man ja auch dazu sagen, also zumindest erinnere ich mich so in diesem Rahmen dran, dass es natürlich dann schon Leute gibt, die jetzt nicht proaktiv sagen und schreiben, ich wollte einfach mal bemerkt haben, bei mir sind die Bremsscheiben immer tipptopp, ne, ohne dass es da eine Diskussion vorher gab, aber sich natürlich dann eventuell bemerkbar machen, wenn es eben die entsprechende Diskussion gibt, ne, also dass dann der Bleiben wir bei deinem Beispiel, ne, dass halt der S1000R-Fahrer aus Dingolfing schreibt, ja, ich bin regelmäßig am Slowakia-Ring mit dem Moped und habe jetzt 25.000 Kilometer und ich habe überhaupt gar keine Probleme. Sowas hast du dann ja schon, ne? Also du kriegst dann schon da entsprechende Tendenzen raus, wie kritisch oder unkritisch ist das denn, ne? Oder was natürlich auch sein kann, dass der eben sagt, ich fahre zwar auf der Rennstrecke, ich fahre auf der Straße eine S1000R, auf der Rennstrecke aber eine GSX-R, aber mein Kollege, der war mit mir am Slowakia-Ring und der fährt auch eine S1000R und bei dem ist das jetzt quasi auch passiert, ne? Also das ist natürlich nicht so hundertprozentig astrein, aber ich glaube so grundsätzlich als Tendenz, kann man dann schon sagen, hey, da ist irgendwas. Also ich weiß es jetzt zum Beispiel.
Stimmt schon. Ich finde, vielleicht sollte man hier auch einfach nochmal differenzieren, was du denn überhaupt suchst und was du brauchst. Und hier bin ich schon der Meinung, wenn am Ende des Tages bei deinem Motorrad was kaputt ist, kann dir ein Forum auch nur begrenzt weiterhelfen. Du kannst natürlich ein Stimmungsbild abrufen und checken, was haben die anderen. Wobei oft sind es ja doch sehr individuelle Sachen. Ja, also bei dem einen gab es vorher mal einen Sturz, der auf eine Bremsscheibe geschlagen hat, bei dem anderen gab es den Slowakia-Ring, wie du es eben genannt hast, und der dritte bin dann vielleicht ich, der einfach so normal gefahren ist und bei dem das jetzt aufgetreten ist. Immer unterschiedliche Hintergründe und am Ende des Tages wird keiner von den Forenleuten dir das digital reparieren können, sondern entweder hast du es selbst drauf oder musst du am Ende des Tages zu einem Händler damit gehen. Was ich aber doch sehr schätze an solchen Foren ist so diese Alternativsuche. Vielleicht bei Bremsen so ein bisschen schwierig, aber auch wenn es um andere Sachen geht, nehmen wir mal Dekors, Anbauteile und das hast du ja am Anfang gesagt, gehen wir mal weg vom Motorschutzbügel, ja, finde ich es immer sehr, sehr cool, wenn du so mal siehst, was andere so machen und wenn dann Leute einfach nur Fotos von ihrem Motorrad da reinstellen und du siehst dann auf diesem Foto, Alter, guck mal, der hat die gleiche Farbe, aber die Griffe sind beispielsweise in der und der Farbe und das sieht ja ganz cool aus, weil das sind ja Bilder, die siehst du in den wenigsten Online-Shops oder Katalogen oder wo auch immer, wenn du dir jetzt ein Anbauteil kaufst, sind die ja meistens doch sehr generisch, also gerade so Brems- und Kupplungshebel haben dann ja die meisten Hersteller für verschiedene Modelle im Handel und in den seltensten Fällen aber dann auch ein Bild zu genau deinem Motorrad, sodass es die Vorstellungskraft so ein bisschen reduziert und das finde ich an solchen Foren dann irgendwie immer ganz geil oder wenn es eine Sitzbank ist oder, keine Ahnung, alternative Kette oder sowas, was sie dort beschrieben haben, dann ist es ja ein ganz guter Ideenbringer, den, glaube ich, sonst kein anderes Medium oder sonst keine Informationsquelle spezifisch für dein Motorrad liefern kann.
Ja, das wollte ich jetzt in dem Zusammenhang auch noch fragen. Ja, aber pass auf, weil jetzt haben wir ja tatsächlich so die Foren in diese Richtung so ein bisschen gehypt und das auch, ich denke mal, auf gewisse Art und Weise zu Recht. Also ich muss jetzt tatsächlich bei deinen Ausführungen bleiben, weil ich, wie gesagt, sehr, sehr wenig da in dem Rahmen noch aktiv bin und auch wenig Veränderungen optischer Natur, sage ich jetzt mal, am Motorrad vornehme. Und wenn ich tatsächlich dann irgendwie was mache, verlasse ich mich dann doch eher auf den Rat aus meinem näheren Umfeld. Also tatsächlich nicht digital, sondern persönlich im Gespräch und basierend auf deren Erfahrungsschatz. Aber es gibt ja so Dinge, so wie du es gerade beschrieben hast, die lassen sich da einfach auch beschreibend oder von einem Kollegen irgendwie schlecht in Worte fassen. Wenn du zum Beispiel sagst, keine Ahnung, du bist ein Zubehör-Entopf, ne? Ich glaube, du hast ja eines deiner wenigen YouTube-Videos, die du gemacht hast, ist ja ein Soundvergleich zwischen dem Standardauspuff deiner Suzuki war das, glaube ich, damals, ne?
Ja.
Dann einmal ohne Endtopf, also quasi Krümmer Sound only und ein Zubehörtopf, ne?
Ja, das war geil.
Und
also ich glaube, ich habe sonst keine Videos auf diesem Kanal, aber das hat jetzt, irgendwann habe ich letztens mal geschaut, 2000 Aufrufe. Wir teilen das hier mal in die Beschreibung und dann will ich aber erwarten, dass es bis nächste Woche das in einem Zahlenbereich liegt, dass ich damit Geld verdiene. Das wäre doch ein Traum.
Also 2005 kriegen wir auf jeden Fall hin, denke ich. Und genau, das wollte ich jetzt nämlich gerade fragen. Wenn du so in diese Richtung gehst, also ich sage immer so, Optik Updates und Sound Updates und so. Recherchierst du da, ich sag mal, platt auf YouTube?
Ja, mega. Weil das ist ja zum Beispiel was, ich wollte eben nochmal gleich eingehen auf dein persönliches Umfeld, weil das finde ich super wichtig, aber das ist ja was, das können die auch überhaupt nicht liefern. Das kann auch keine Zeitschrift liefern oder ähnliches. Ich weiß noch, ich war irgendwann mal zu meinen Anfängen bei Lewis und die hatten irgendwie drei verschiedene Auspuffe zu meinem Motorrad. Und hab den Typen dann gefragt, so wie der denn klingt. Und sagt er, ja, also der Leo Winch, der klingt deutlich sonora und der hat halt viel mehr Bass und du stehst da vorne und denkst so.
Was heißt okay. Eigentlich sonor?
Ich glaube, also jeder Sound, der irgendwann geil ist, sagen alle, der ist sonor.
Sonor, ja, ja. Dumpf und bassig auch noch.
Hallo. Ja, genau. Dumpf, bassig und dann schön sonor mit so einem leichten Kreischen.
Mhm, also, ja, wie so hell-dunkle Haare, ne?
Ja.
Typ.
Ja. Eine freche Frisur auf jeden Fall.
Ja. Genau, also und da recherchierst du, wenn es um solche Geschichten geht, tatsächlich auch auf unserer allerliebsten Videoplattform.
Ja, du doch auch, nehme ich an, oder?
Ja, natürlich. Also, wie gesagt, das Anbauthema, oder beziehungsweise dieses eher, wie soll ich sagen? Ja, doch, eigentlich für alles, ne? Also, mir fällt jetzt gerade so ein, man kann natürlich die Sache einfach nur aus optischen, ästhetischen und akustischen Gründen wählen, ne? Dann kann man sich das da anschauen und anhören. Was man natürlich aber auch machen kann, dass du halt wiederum diesen ich sag mal, Performance-Charakter ja als Basis hast und in diese Richtung suchst. Und da hast du ja tatsächlich dann auch irgendwie Videos, wo es halt irgendwelche, Prüfstandsläufe mit 1:1 Vergleich von Anlage A, Anlage B und Anlage oder Auspuffanlage C gibt, ne? Was dann tatsächlich hinten bumm rauskommt. Was ja tatsächlich auch, also wirklich extrem hilfreich ist, ne? Weil wenn du jetzt überlegst, okay, ich möchte mir jetzt für mein Motorrad ein Zubehör, nur einen Endtopf, ne, kaufen, dann willst du natürlich nicht, dass du am Ende des Tages mit 10 PS weniger unterwegs bist, vor allen Dingen dann, wenn du halt vielleicht in einem Mittelklasse, sag ich es schon wieder, Bereich unterwegs bist, wo die Mopeds halt nur zwischen 90 und 125 PS haben, ne? Und dann dir dieses Ding tatsächlich noch Leistung wegfrisst. Und da ist das natürlich schon interessant zu wissen, aber du hast natürlich nicht die Möglichkeit zu sagen, ich kaufe mir jetzt mal die drei Dinger, gehe zu meinem Händler des Vertrauens, nehme noch einen alten Hinterreifen irgendwo mit hin, weil die habe ich ja sowieso in der Garage liegen und dann machen wir mal einen Tag lang Prüfstandsläufe mit diesen drei Zubehörentöpfen. Ne? Ja, und da gibt es ja zum Glück genug verrückte Werkstätten, die sowas tatsächlich mit anbieten und machen.
Ja, was ich halt auch da ganz geil finde, also wir können es jetzt mal zusammenfassen, so Verkauf oder Neukauf eines Motorrads, super geil, Messen, Testberichte und so weiter, bei so technischen Fragen oder Inspirationgeber, Foren auch ein gutes Hilfsmittel. Aber ich finde, wenn es dann wirklich auch ums Schrauben geht und die Frage, macht man selbst oder nicht, und das habe ich, glaube ich, letzte Woche auch mal kurz erzählt, bei mir ist jetzt die Kette durch, war ich auch mal so drauf und dran, was mache ich? Und auch dort habe ich so ein bisschen recherchiert, auch hier habe ich im Forum gelesen, was es irgendwie für alternative Ketten gibt und so weiter. Und was ich da dann immer ganz geil finde, sind tatsächlich so Schraubertipps. Und die kann dir meines Erachtens weder der Händler richtig geben, weil der will ja am Ende des Tages selbst schrauben. Die kann dir eine Zeitschrift nicht geben, weil die können das natürlich immer nur sehr generalistisch geben. Und in so einem Forum niedergeschrieben ist auch immer so ein bisschen schwierig. Aber das finde ich halt mördergeil, wenn du dann ein YouTube-Video hast, wo das jemand wirklich mal so Schritt für Schritt macht. Das habe ich hier zum Beispiel, also ich hatte mal, als ich das erste Mal den Vorderreifen ausbauen wollte, bin ich tatsächlich schon daran gescheitert. Es gibt so Fixierschrauben auf beiden Seiten der,
ja, die Achslähmung,
der Gabel.
Ja. Ja.
Ja, genau. Und da stand halt irgendwie überhaupt nicht drin, ich muss ja nur eine Seite lösen, welche Seite ich lösen muss.
Ja.
Und ich meine jetzt so im Nachhinein, okay, war es dann irgendwie auch logisch, ja, aber ich war mir halt nicht sicher, wollte es nicht falsch machen. Dann hatte auch irgendwo jemand was dazu geschrieben, aber war halt nie klar, reden wir jetzt von in Fahrtrichtung oder wenn ich von vorne drauf schaue.
Ja.
Und dann finde ich es halt mega geil, wenn du so ein Video hast und wenn es dann jemand Schritt für Schritt irgendwie macht, dann siehst du auch, was er da so macht. Wenn du jemand hast, der davon noch Ahnung hat, dann gibt er da auch nochmal so ein paar Hilfestellungen, wie du es gescheit machen kannst. Und du siehst es halt einfach vor dir. Und das ist, finde ich, so eine Bereicherung, wenn es um Schrauben geht, wenn es um alles drumherum geht. Ich meine, das kannst du ja auch anwenden auf Ölwechsel und sowas.
Ja.
Wo du dann auch einfach alleine mal siehst, wenn du das erste Mal tatsächlich machst, wie haben die Leute das aufgebaut? Wie haben sie ihre Werkstatt so eingerichtet, um sich bestmöglich leicht zu machen? Weil sonst fängst du irgendwie an und es gibt ja einfach Fehler, glaube ich, die würdest du sonst auf jeden Fall mal machen. Und wenn es beispielsweise ist, dass du dein Werkzeug irgendwo falsch hinlegst und dir dann beim Schrauben feststellst, während du in der einen Hand irgendwie gerade das Teil hast, Mist, mit der anderen Hand komme ich da jetzt aber ganz, ganz schlecht dran, was man einfach verhindern könnte, wenn du es vorher einmal gesehen hast. Und das finde ich echt grandios.
Ja, absolut. Also diesen DIY, Do-it-yourself-Gedanken, der ist ja tatsächlich omnipräsent, wenn es vom Kuchenbacken losgeht oder, keine Ahnung, ein Badregal aufbauen oder selber klöppeln, keine Ahnung, Insektenhotel zusammenkleben und eben auch Kette wechseln oder Bremsbeläge tauschen. Das ist natürlich völlig richtig. Und wenn du dann halt noch jemanden hast, der dir halt auch nicht nur das zeigt, sondern an der einen oder anderen Stelle auch noch dazu erwähnt, dass du doch bitte auf das richtige Drehmoment achten sollst, dann kann man da ja das auf jeden Fall so als Basis heranziehen. Eine Frage zum Schluss habe ich noch. Und jetzt wird es so ein bisschen trivial, ne? Gerade auch wenn es so um diese Motorrad- und Motorradvergleichsgeschichte geht. Schaust du Topspeed-Videos? Also nicht Topspeed, also nicht Topspeed, also nicht mit Top Gear verwechseln im Magazin, sondern also diese Topspeed-Geschichten, ne?
Wie irgendjemand mit 300 über die Autobahn ballert oder was?
Ja, oder halt einfach guckt, wie schnell das Moped halt tatsächlich läuft, ob es 300 werden oder nur 248 oder bei 230 abgeriegelt ist.
Nee, guckst du sowas?
Nee, gar nicht. Also ich muss sagen, ich das gefühlt hypt das ja ohne Ende und ist nicht tot zu kriegen.
Aha. Echt?
Ja, also irgendwie ist das zumindest in meiner YouTube-Bubble, wird mir das halt gefühlt andauernd vorgeschlagen. Und also jetzt vor allem in den letzten Wochen irgendwie so gefühlt intensiv. Deswegen habe ich gedacht, frag ich doch mal, jetzt bist jetzt ja gerade da, ob du einer von denen bist, die gucken und ein Grund dafür, warum mir sowas vorgeschlagen wird.
Nee. Also ich glaube, das ist dann eher so dieses reißerische Titel. Am besten steht da irgendwie Chasing Lamborghini, 300 km/h, Polizei kommt und so und fast festgenommen oder sowas.
I almost died.
Ja, genau. Damit man auf jeden Fall den maximalen Clickbait irgendwie hat. Nee, irgendwie überhaupt nicht. Also kann ich auch nichts mit anfangen. Aber lass uns doch vielleicht jetzt am Ende nochmal so eine kleine Zusammenfassung und auch Empfehlung rausgeben, weil du bist ja wirklich so ein bisschen Fachmensch. Also wir haben ja jetzt verschiedene Informationsquellen auch genannt, was man machen kann. Händler natürlich ansprechen, Probefahrten, Messe. Freunde haben wir jetzt noch nicht ganz so angesprochen, aber das ist ja auch mal eine sehr, sehr individuelle Sache. Ich denke, das persönliche Umfeld ist super geil. Wenn man jemanden hat, der Ahnung davon hat, dann ist es mega. Ich meine, du leidest ja darunter auch schon immer. Das heißt, sobald ich irgendwie, keine Ahnung, das Gefühl habe, mein Schalthebel ist locker, dann kriegst du auf jeden Fall eine Nachricht von mir. Wenn ich einmal in der Kurve weggerutscht bin, dann kriegst du auch direkt eine Nachricht von mir. Auch immer mit so schönen Fragen, woran kann es liegen, wo du dir wahrscheinlich denkst so, what? Was will der von mir?
Also an der Stelle muss ich tatsächlich dazu sagen, denke ich eigentlich nie, weil sonst werde ich den Quatsch, den ich mache, ja gar nicht machen. Das ist ja, das geht da gar nicht.
Also geben wir doch mal gleich deine Handynummer raus, dann kriegst du ab jetzt einfach richtig viel. Nee. Genau, wir haben gesagt, hier Zeitschriften, klar, gibt's die etablierten, macht auch auf jeden Fall Sinn, da reinzuschauen, Foren und so weiter, aber du bist ja jetzt hier auch Mr. YouTube mit Selbstkanälen, aber Thema Do-it-yourself oder aber auch technischen Hinweisen, Vergleichstest, man hat rausgehört, so für die ganz große Tiefe ist 1000 PS nicht dein Wahlformat, aber hast du da noch Empfehlungen, die du hier rausgeben kannst an alle, die sich interessieren, wenn es um das Thema geht?
Ja, tatsächlich. Also wenn ihr, also es hängt so ein bisschen auch von der Richtung ab, in die es gehen soll. Grundsätzlich für den allgemeinen Überblick sind natürlich die Videos von 1000 PS und vielleicht auch vom Motorrad, die machen das ja inzwischen auch, eine ganz solide Sache. Wenn ich jetzt in die Tiefe gehen soll, ne? Also jetzt in Bezug auf ein Modell oder Vergleich und sowas, ne? Da würde ich tatsächlich eher so in die Print-Richtung gehen, weil du halt da einfach doch mehr hochqualitativen Content hast, der das so detailliert aufgearbeitet hat.
Genau, und da muss man wahrscheinlich aber so ein bisschen nach seiner eigenen Branche und seinen Vorlieben suchen, ne? Also der Unterschied, ob du Tourenfahrer nimmst, Motorradfahrer, PS oder was auch immer.
Ganz genau. Also da hat ja quasi jeder oder gibt ja für jeden, sage ich jetzt mal, das Richtige. Und wenn es tatsächlich um, ich sag mal, allgemeine Hintergrundinformationen geht, das ist halt auch was online nicht wirklich funktioniert, ne? Also du hast jetzt mit dem Clickbaiting vorhin schon angedeutet, alles, was irgendwie spektakulär ist, skaliert dann natürlich. Alles, was eher auf Insights, Hintergründe und Details ausgerichtet ist, ist halt jetzt nicht unbedingt ein Reichweitenbringer. Und da bist du auf jeden Fall mit Magazinen besser aufgehoben. Und ansonsten, so wie du es gerade in diesen Richtungen schon angedeutet hast, gibt es aber natürlich auch im Online-Bereich für jedes oder ja für jeden Geschmack eigentlich das richtige Format. Ne? An der Stelle fällt mir im Bezug auf alles, was so Richtung wirklich Technik und Rennsport und sowas geht, auf jeden Fall der Kanal von Mototech ein, die halt sehr, sehr viel Umbauprojekte gemacht haben für die Rennstrecke und halt auch unterschiedliche Teile und so testen und halt auch ihre Erfahrung da preisgeben. Also das ist schon sehr, sehr speziell und spezifisch. Also das wäre auf jeden Fall eine Plattform, die ich mir anschauen würde. Und ja, ansonsten,
wenn, was hältst du von so Reifentests à la Kurvenradius TV? Gibt es da, glaube ich, auch einen großen Kanal oder so, der ist eine Privatperson, der da Motorradreifen testet?
Finde ich von ihm tatsächlich gar nicht so verkehrt, weil der für eine Privatperson und für seinen Ansatz ein relativ striktes und stringentes und immer gleiches Testszenario oder ein ähnliches Testszenario hat. Er hat immer das gleiche Motorrad, er fährt relativ viel, fährt die Reifen sehr, sehr schnell runter, oftmals auf den gleichen Strecken und unter, ich sag mal, ähnlichen Bedingungen. Also das ist tatsächlich nicht so, ist nicht so verkehrt. Allerdings,
genau, weil es ist mir nämlich auch mal so aufgefallen, aber ich habe mich damit jetzt nicht so intensiv beschäftigt, als dass ich da irgendeine Empfehlung oder Nicht-Empfehlung aussprechen wollte, deswegen wollte ich hier nochmal gefragt haben.
Ja, genau, also das ist auf jeden Fall was, ein Kanal, der Relevanz hat, sage ich jetzt mal. Allerdings ist mir, ich habe es jetzt länger nicht verfolgt, aber mir ist halt auch nichts aufgefallen. Ich glaube, da ist irgendwie tot, kann das sein? Da passiert nicht mehr so viel.
Boah, gab's da jetzt das wollen wir jetzt aber mal hart nicht hoffen.
Nee, nein, nicht der Typ, der Kanal. Also, also auf dem, nein, um Gottes Willen, nee, der Kanal ist tot. Also da gibt's keinen aktuellen Content, wenn ich das.
Jetzt hast du mich aber kurz fertig gemacht, ja.
Nee, um Gottes Willen. Also ich habe blöderweise deinen Namen vergessen, Mr. Kurvenradius TV. Ich hoffe, es geht dir gut. Und falls du irgendwie von uns mitbekommst und das jetzt hörst, dann melde dich doch. Bitte melde dich. Gab es ja früher mal eine Fernsehsendung. Und lass uns doch gern dran teilhaben, was gerade bei dir so Phase ist. Und ja, ich habe jetzt, während wir hier quatschen, den Kanal mal aufgemacht. Das letzte Video ist tatsächlich von vor einem Jahr. Rosso Corsa 2 Test. Ja, ich glaube, der hat keinen Bock mehr.
Ja, aber ich meine, da sind trotzdem noch sehr viel neue Reifen am Start, also vorbeischauen für alle, die sich vielleicht diese Frage stellen nach dem Reifen, lohnt sich, glaube ich, auf jeden Fall. Mototech, hast du sonst noch gesagt, sonst noch eine brandheiße Empfehlung, bevor wir sonst zum Ende gehen?
Ja, was gibt's noch? Was ist immer so auf meinem Schirm? Matthias Meindl natürlich für alle Rennstreckenfahrer, wenn es halt so um spezielle Fahrtechnik geht. Dann ein ziemlich netter Kanal in alle Richtungen so allgemein, sowohl technisch, Fahrtechnik und alles, was auf der Straße passiert, ist Chain Brothers. Gefällt mir persönlich ganz gut. Solider Typ, muss ich sagen, kann man sich mal anschauen. Und jetzt bin ich ganz, ganz dreist und mache Werbung in eigener Sache. Schaut mal bei Asphaltsüchtig vorbei.
Sehr guter Kanal, kann man nur empfehlen. Ja. Nein, ist okay. Alles klar, ja, dann belassen wir es dabei. Thema abgefrühstückt. Michael, war mir ein Fest. Schauen wir mal, was wir beim nächsten Mal sabbeln, wenn es wieder heißt Gasgeflüster. Ich gehe jetzt mal was essen, schon spät am Abend hier, während wir hier aufzeichnen. Ansonsten euch einen schönen Start in die Woche.
Ciao, bis zum nächsten Mal.